Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin der Überbringer der Botschaft. Es ist die Botschaft Jesu Christi, unseres Heilandes. Drum lasst uns nochmal zu Beginn beten, auf dass wir unser Herz ganz auf ihn ausrichten. Wir stehen nach Möglichkeit dazu auf. So stehen wir vor dir, großer Gott, und wir möchten auf dich hören. Lass mich ein treues Sprachrohr sein und lass uns gute Zuhörer sein, auf dass wir dir begegnen und unser Leben dir ganz unterstellen und tun, was du uns zu sagen hast, Herr. Amen. Die verschiedensten Beiträge heute haben schon dazu beigetragen, dieses Thema Gnade, was uns in Epheser 2 vor Augen geführt wird, neu in den Mittelpunkt zu stellen. Auf der einen Seite der Beitrag über Zeit, dann der Bericht über den Tod des Freundes, dann das Lied über den Lob Gottes, Gott zu verherrlichen, Gott zu ehren, und das Gedicht Zeugen, die leben, die das, was sie empfangen, weitergeben, war eine Passage daraus. Oder von selbst ist noch kaum einer zu Jesus gekommen. Alles Beiträge, die irgendwie was mit der Botschaft des christlichen Glaubens, so mit dem zentralen Botschaft so viel zu tun haben. Und doch, so sagte es mal ein altgewordener Pastor oder fragte sich ein altgewordener Pastor, der fragte sich, gab es jemals deprimiertere Menschen als heute? Gab es jemals deprimiertere Menschen als heute? Gute, nachdenkliche Männer und Frauen sind über die schlimme Lage der Welt zutiefst schockiert und deprimiert. Aber eines müssen wir uns doch eingestehen. Wir sind doch viel zu nah dran als Menschen, als Gesellschaft, an unserer eigenen Geschichte viel zu nah dran, um die tatsächlich auch angemessen beurteilen zu können. Erst mit der nötigen Distanz bekommen wir doch auch die nötige Schärfe, um irgendwie unsere Vergangenheit beurteilen und unsere Geschichte angemessen beurteilen zu können. Und so bringt jede Generation seit eh und je neue Schicksalspropheten hervor. Gleichzeitig hat unsere Generation aber einen großen Vorteil, um noch deprimierter zu sein als andere Generationen vor uns. Thomas sprach von dem Handy, was wir so alle haben, wo wir alle Informationen drauf haben. Wir haben die Medien. Und man sitzt da, hat das Handy in der Hand und auf einmal vibriert es. Und warum? Man kriegt eine Nachricht, dass auf der Krim irgendwelche Sprengfallen vergraben werden. Vor einer Stunde vielleicht ist die Information erst rausgekommen und eine Stunde später haben wir sie schon direkt auf dem Handy bei uns. Und all diese Schreckensnachrichten der Welt werden uns direkt, wo wir uns auch gerade befinden, frei Haus geliefert. Wir haben die Medien, wir haben einen Riesenvorteil, um noch deprimierter zu sein als die Generation vor uns. Wir beobachten die Weltbühne und die Prognosen sind düster. Wirtschaftliche Probleme aller Art. Bevölkerungswachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Hungersnot, Ausbeutung und so weiter. Wirtschaftliche Probleme. Wir haben die sozialen Konflikte. Das Familienleben löst sich auf. Rassismus, Stammesfäden, Klassenkampf. Da sind es die Ukrainer gegen das Volk der Russen, die ethnischen Russen und so weiter. Das spielt alles eine Rolle auf einmal. Soziale Konflikte. Das Familienleben wird mehr und mehr zerstört. Die Ehen werden unterwandert. Moralische Richtlinien verschwinden. Unehrlichkeit macht sich breit. Gewalt nimmt zu. Wir Menschen versuchen, die Probleme der Welt zu lösen und scheinen doch irgendwie dazu unfähig zu sein. Eine gerechte, freie, menschliche und friedliche Welt wünschen wir uns alle. Und doch scheitern wir. Warum? Der Mensch selbst ist verdreht. Auf diesem dunklen, pessimistischen Hintergrund sticht Epheser 2, die Verse 1 bis 10, wie ein Leuchtturm hervor. Paulus schaut sich den Menschen an und er versinkt in einem reinen Pessimismus. Das sind die ersten drei Verse, die wir uns gleich anschauen werden. Und dann hebt er seine Augen empor aus dieser Tiefe, aus dieser Dunkelheit und schaut auf zu Gott. Und pure Hoffnung und purer Optimismus ziehen auf. Vom Tod zum Leben. Gott schenkt uns die Auferstehung. Das ist die Botschaft von Epheser 2, 1 bis 10. Das ist die Botschaft der Bibel. Vom Tod zum Leben. Gott schenkt uns die Auferstehung. Auf dem Hintergrund des Todes erscheint das Geschenk des Lebens umso verlockender, umso heller. Es ist gerade diese Kombination aus Pessimismus und Optimismus, aus Verzweiflung und Glaube, die diesen Abschnitt so besonders macht. Ganz erfrischend, ehrlich und wirklichkeitsnah. Wir alle kennen unsere schlimmen Seiten und doch wünschen wir uns das Gute. Paulus zeigt uns auf, wie wir dieses erleben können, wie wir das Gute erleben können. Vom Tod zum Leben, Gottes Geschenk der Auferstehung. In Kapitel 1 haben wir gesehen, während wir durch diesen Epheserbrief predigen, haben wir gesehen, was Gottes Plan von Ewigkeit her gewesen ist. Der dreieinige Gott hat die Gläubigen zu Kindern Gottes gemacht. Und gerade für diese Kinder Gottes betet Paulus, auch in Kapitel 1. Er betet, dass sie Gott innig und persönlich kennenlernen mögen. Er betet, dass sie erkennen mögen, was die Konsequenzen der Berufung sind, was er ihnen nicht alles geschenkt hat. Dass sie vor Augen haben mögen, wie groß die Kraft ist, die er uns als Gläubige gegeben hat. Es ist das Gebet, das war die letzte Predigt von Peter Hubert gewesen. Gott hat seine Macht den Gläubigen zur Verfügung gestellt. Die Macht Gottes gehört uns als Kinder Gottes nun. Als Christen sind wir also alles andere als hilflos. Dies wird auch in unserem Abschnitt einmal mehr deutlich in den 10 Versen. So wie Jesus Christus tot war und von Gott erweckt und erhöht worden ist, so waren auch du und ich, waren wir tot und wurden von Gott erweckt und werden mit Christus erhöht. Als Gläubige freuen wir uns daran, dass Gott uns das ewige Leben geschenkt hat. Wie war unser Zustand aber vorher? Was sagt uns Gottes Wort? Und die ersten 3 Verse, sie geben uns einen Einblick, Epheser 2, die ersten 3 Verse, die wir nun lesen wollen, sie liefern ein düsteres Bild. Ein Bild, wo uns deutlich wird, dass wir tot waren, wir waren versklavt und wir waren verdammt. Der Mensch, tot, versklavt und verdammt. Lasst uns gemeinsam aus Epheser 2 die ersten 3 Verse lesen. Und ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Kapitel 1 malt uns vor Augen, wie groß das Erlösungswerk Gottes ist. Und dann auf einmal heißt es, und auch ihr wart tot. Eine düstere Botschaft. Achten wir auf diese 3 Worte, die wir hier am Anfang hören. Ihr, wir und die anderen. Ihr, Vers 1. Paulus spricht die nichtjüdischen Leser in Ephesus an, die nicht Juden waren. Ihr wart tot. Wir, Vers 3. Paulus spricht sich, schließt sich und die anderen Juden nun in diesen ganze Gruppe mit ein. Waren tot, wie die anderen, das ist die 3. Gruppe. Wir waren alle tot, die anderen, also einfach alle. Wer war tot? Alle Menschen. Die Lage der Menschheit ist düster. Auch ihr, auch wir, auch die anderen, wir alle waren tot. Wieso waren wir tot, stellt sich die Frage. Die Antwort wird gegeben durch eure Übertretungen und Sünden. Eine Übertretung, ein falscher Schritt, ein Abweichen vom richtigen Weg. Grenzen werden nicht eingehalten. Du und ich, wir sind Übertreter. Wir halten die von Gott gegebenen Ordnungen nicht ein. Kein Mensch hält sie ein. Übertretungen und Sünden, Sünden, die Auflehnung gegen Gott in Gedanken, in Worten und Taten. Wir erinnern uns an den Sündenfall. Sollte Gott gesagt haben und man lehnt sich auf gegen das, was Gott getan hat, man sündigt. Wir Menschen übertreten also bewusst Grenzen und lehnen uns bewusst gegen den heiligen Schöpfer auf. In Gottes Augen sind wir also Aufrührer und Versager. Wir handeln sündig und wir unterlassen das Gute. Wir tun aktiv das Schlechte und passiv schauen wir zu, während andere das Schlechte tun und vermeiden das Gute. Deswegen sind wir tot. Alle Menschen. Wir handeln sündig und wir unterlassen das Gute. Das wahre Leben, davon spricht Epheser 4, Vers 18, das wahre Leben haben wir nur in Gott. Und deswegen ist unser Leben entfremdet, weil wir nicht zu Gott gehören. Sünde ist die Trennung von Gott. Wir sind tot, weil wir der Sünde gehören, weil wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, weil wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Weil wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, sind wir von Gott getrennt. Jesaja 59, Vers 12 drückt es folgendermaßen aus, 59, Vers 2, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das ist der Zustand der Menschheit. Getrennt von Gott. Diese Aussage in Vers 1, die stellt uns Menschen dann doch häufiger vor Probleme, auch berechtigterweise irgendwie. Denn irgendwie scheint diese Aussage ja nicht mit der Wirklichkeit zusammenzupassen, oder? Wir sitzen hier und wir atmen und tagtäglich scheint unsere Erfahrung eine andere zu sein. Wir sehen alle ziemlich lebendig aus. Der eine mehr als der andere. Und vor allem heute Morgen auf dem Weg zum Bäcker ging ich durch die Straßen. Und direkt in unserer Nachbarschaft sieht man die Menschen, die noch alle alkoholisiert sind vom Feiern. Der eine ist mehr lebendig als der andere. Aber sie sind irgendwo doch lebendig. Der Sportler, der Leistungen erbringt, von denen wir nur träumen können. Viele Menschen, die nicht an Gott glauben oder ihn sogar ganz offensichtlich verwerfen. Der Gelehrte oder die Gelehrte, die Dinge weiß und über deren Wissen wir nur staunen. Oder die Kreativität eines Künstlers, wo wir einfach nur denken, wow, wozu Menschen nicht fähig sind. Wozu Gott nicht Menschen begabt und befähigt hat. Behaupte ich tatsächlich, dass all diese Leute, wenn sie Christus nicht kennen, tot sind? Ja, in der Tat. Die Botschaft der Bibel ist, wir waren tot. Sie sind tot. In dem entscheidenden Bereich haben sie kein Leben. Physisch leben sie, aber ihre Seele ist tot. In dem Kommentar von John Stott zu dem Epheserbrief möchte ich einen kurzen Abschnitt, ein paar Sätze lesen. In unserem Homiletikkurs haben wir diesen Kommentar auch erwähnt. Und er schreibt Folgendes. Sie sind blind für die Herrlichkeit Gottes und taub für die Stimme des Heiligen Geistes. Sie haben keine Liebe für Gott, kein einfühlsames Bewusstsein seiner persönlichen Wirklichkeit. Ihr Geist macht keinen Freudensprung zu ihm hin, wenn sie rufen, aber Vater. Sie haben keine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gottes Volk. Sie sind ihm gegenüber genauso unzugänglich wie eine Leiche. Soweit John Stott. Von daher, ja, ein Leben ohne Gott ist ein lebendiger Tod. Wenn wir als Menschen hinausgehen in diese Welt und mit Menschen über den Glauben reden wollen, müssen wir uns eines bewusst sein als Gläubige. Sie sind geistlich tot. Aber der Abschnitt fängt ja hier anders an. Paulus erinnert uns daran, dass wir geistlich tot waren. Dass wir genauso einst waren. Dass du und ich nichts zu bringen hatten. Wir waren geistliche Leichen. Ein Leben ohne Gott ist ein lebendiger Tod. Die, die es leben, sind tot, obwohl sie zu leben scheinen. Und dieser paradoxe Widerspruch, dieser scheinbare Widerspruch, macht uns die ganze Tragödie des Lebens so bewusst. Wir scheinen zu leben und haben doch so viel Leben wie eine Leiche. Das ist die Botschaft von Paulus. Das ist die Botschaft Gottes. Dies war deine und meine Situation, die wir an Jesus Christus nun heute glauben, bis der gute Hirte uns fand. Auch wir waren tot. Wir waren förmlich unter die Welt, unter das Fleisch und unter den Teufel versklavt. Das wurde in den drei Versen weiter entfaltet. Seit Adam und Eva wurde kein freier Mensch mehr geboren. Alle lebten nach der Art oder dem Zeitalter dieser Welt, lesen wir in diesem Abschnitt. Das heißt, wir alle leben in einer Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die ohne Beziehung zu Gott ist. Dunkel, hoffnungslos, getrennt. Denn die Hoffnung und das Licht Gottes fehlen. Die Aussage Art dieser Welt bringt es gut auf den Punkt. Es geht um eine Art, es geht um ein Wertesystem, das Gott fremd und zuwider ist. Einfach völlig anders, völlig konträr zu dem, was Gott eigentlich will. Was Gott wollte, wie er sich diese Welt gedacht hat. Wir waren alle gleich, bis Gott uns befreite. Wir lebten unter der Herrschaft des Teufels, der im Unsichtbaren auch heute noch wirkt. Sein Geist beeinflusst die Menschen. Letztlich ist alles Böse auf ihn zurückzuführen. Du und ich, so heißt es hier in Vers 2, wir waren Kinder des Ungehorsams. Eine düstere Beschreibung. Kinder des Ungehorsams. Wir hatten uns wissentlich und aus freiem Willen gegen die liebende Autorität Gottes gestellt, haben uns aufgelehnt und waren somit unter die Herrschaft Satans gefallen. Es gibt also niemanden, der nicht verdammt ist. Das sind irgendwie Worte, über die man heute auch zum Teil kaum redet. Teufel, Jürgen, ernsthaft? Satan, der über uns herrscht? Wenn wir diesem Wort Glauben schenken, ja. Wenn nicht, dann nein. Dann sind wir selbst der Maßstab. Von Natur aus, heißt es weiter, waren wir alle Kinder des Zorns. Es ist unsere ererbte menschliche Natur, die Gottes Zorn und Gottes Gericht verdient. Tod, Versklavung, Verdammung, Verurteilung. Das ist der Zustand des Menschen. Klingt ziemlich pessimistisch und düster, oder? So ein schöner Sonntag. Man stellt sich hin und predigt so eine Botschaft. Und ja, es sind düstere Aussichten. Und ja, wenn wir einfach da stehen bleiben würden, wenn wir einfach da stehen bleiben würden, was im Garten Eden geschah, dass Gott hineinkommt und feststellt, dass die Menschen gesündigt haben, dass Adam und Eva sich gegen ihn aufgelehnt haben. Ja, wenn wir da stehen bleiben würden, dann wären es reine, düstere Aussichten. Aber beachten wir eins. Zuerst kommt die finstere Nacht, bevor die Sonnenstrahlen des Morgens uns den Tag aufzeigen. Ja, wir sind verdorben, durch und durch. Aber auch im Garten Eden trat Gott hinzu und hat Adam und Eva herausgeholt, hat sie verdammt aus dem Garten, verbannt aus dem Garten und hat ihnen gesagt, dass sie nicht mehr zurückkommen sollen. Warum? Auf dass sie nicht in diesem Zustand ewig leben. Gnade. Gnade vom ersten Augenblick an. Gnade bei Adam und Eva. Gnade bei Abraham. Gnade bei Israel. Gott begegnet Israel wo? Am Gnadenthron. So wird die Bundeslade bezeichnet, wo Gott Israel begegnet. Am Gnadenthron. Es war immer Gnade. Aber Gnade scheint umso heller, umso finsterer und umso düsterer die Botschaft ist. Und das ist keine Botschaft, die wir uns heute ausdenken, sondern es ist diese finstere und düstere Botschaft, der wir uns stellen müssen, wenn wir die Gnade Gottes erkennen und begreifen wollen. Ja, wir sind verdorben durch und durch. Das heißt aber nicht, um hier eines zu korrigieren, dass wir alle gleichermaßen verdorben sind. Es gibt Menschen, die sind schlechter als andere. Das sehen wir im Alltag, im Leben. Das heißt auch nicht, dass niemand zu Gutem unfähig ist, sondern vielmehr wird deutlich, dass es keinen Bereich gibt in unserem Leben, wo wir Menschen Verstand, Gefühl, Wille und Gewissen haben, was nicht. Also keiner dieser Bereiche ist nicht beeinflusst von der Sünde. Vom Sündenfall wurde alles beeinflusst. Wir wurden in solch einem Maße beschädigt, dass wir tot sind. Außerhalb von Christus ist der Mensch tot, aufgrund der Übertretungen und Sünden. Versklavt durch die Welt, das Fleisch und den Teufel und verurteilt unter den Zorn Gottes. Menschlich gesehen gibt es kein Heilmittel dafür. Du und ich, wir waren tot und die Lage ist ernst. Dies nicht anzuerkennen, ist ein schwerer Fehler. Denn unser Denken über Gott und unsere Errettung wird wesentlich von diesen Versen beeinflusst. Diese drei Verse bilden den Hintergrund, den ersten Teil vom Evangelium der guten Nachricht. Die Kraft des Evangeliums liegt gerade darin, dass Gott Menschen rettet, die sündiger und verdorbener sind, als sie es sich jemals hätten vorstellen können, als wir es uns hätten jemals vorstellen können. Die hoffnungslose Verzweiflung müssen wir zulassen, wenn wir leben wollen. Denn es gibt nichts, was wir hätten tun können, um erlöst zu werden. Nichts. Die Sünde war ein fundamentales Problem, die eine fundamentale Lösung verlangte. Und mit Vers 4 hören wir auf einmal diese Worte. Aber Gott. Aber Gott. Paulus wendet sich nun dieser fundamentalen Lösung zu. Ein machtvoller Gegensatz. Auf einmal schwindet der Pessimismus und nun folgt der Optimismus. Auf einmal verschwindet die Verzweiflung und der Glaube kehrt ein. Warum? Weil Gott eingreift. Aber Gott. Der Mensch war hoffnungslos verloren. Aber Gott greift ein. Aber Gott schenkt Toten das Leben. Aber Gott schenkt Toten das Leben. Vom Tod zum Leben. Gottes Geschenk der Auferstehung. Wenn du heute nicht viel mitnimmst, dann aber dies. Nimm einen Stift zur Hand und markiere dir diese beiden Worte. Aber Gott. Denn so lehrt es uns Gottes Wort. Es gab keinen Weg. Es gab keinen Weg für uns, den wir hätten gehen können, um diesem Dilemma des Todes entfliehen zu können. Einzig und allein aufgrund von Gottes gnädiger Initiative, aufgrund seiner souveränen Tat angesichts der Hoffnungslosigkeit, haben wir Hoffnung. Aber Gott, wir haben wir gesehen in den ersten drei Versen. Lasst uns nun lesen, was uns hier über Gott ausgesagt wird, Vers 4 bis Vers 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Tote stehen nicht wieder auf. Aber Gott machte uns mit Christus lebendig. Wir waren verdammt und versklavt. Von uns aus wären wir nicht auferstanden oder aufgestanden. Von uns aus wären wir nicht zu Gott gekommen. Von selbst ist noch kaum aber jemand zu Jesus gekommen, hieß es vorhin im Gedicht. Wir taten, was jeder andere auch tat. Wir taten, was uns der Teufel wollte, dass wir tun sollten. Und wir haben es genossen. Das ist, was uns vor Augen gemalt wird. Aber Gott, aus reiner Barmherzigkeit, greift ein und holt uns heraus aus unserer Unehre und Machtlosigkeit und erweckt uns zu neuem Leben. Mit Jesus Christus bist du, der du an Jesus Christus glaubst, zu neuem Leben erweckt und zu seiner rechten Hand gesetzt worden. Wir sind erhöht worden, eine Stellung der Ehre und der Macht. Gott nahm dich, der du tot warst, und gab dir neues Leben. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht und hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt in der himmlischen, im Himmel in Christus Jesus. Mit eingesetzt. Warum all das? Warum haben wir auf einmal, die wir tot waren, die wir völlig uns von Gott abgewandt haben, warum haben wir auf einmal ein neues Leben, Ehre und Macht? Es gibt keinen anderen Grund als den der Text uns hier sagt. Seine Barmherzigkeit. Er hat unseren Sündenzustand umgekehrt. Warum? Weil er barmherzig uns gegenüber war. Es ist wichtig, dass wir diese Gegensätze uns vor Augen halten und in diesem Text unbedingt zusammenhalten. Beachte, was du von Natur aus warst. Lies diese ersten drei Verse immer wieder, bevor du auch die Verse 4 bis 10 liest. Aber sieh dann auch unbedingt, was du nun aus Gnaden bist. Bleib nicht bei diesem Pessimismus stehen. Beachte die menschliche Lage, so düster sie war, und sieh nun die göttliche Barmherzigkeit. Seh den Zorn Gottes und sieh seine Liebe in deinem Leben. Uns Christen wird so manches Mal nachgesagt, wir würden zu viel über Sünde und Schuld nachdenken. Und wenn wir nur über Schuld und Sünde reden und nur die ersten drei Verse verkündigen, ohne die Barmherzigkeit und ohne die Gnade Gottes zu betonen, dann haben unsere Widersacher, unsere Gegner oder wer auch immer uns das vorwirft, recht. Aber der Wirklichkeit von Tod und Leben, der Wirklichkeit von Verdammnis und Gnade ins Auge zu schauen, ist niemals falsch. Es ist die Wirklichkeit, wie Gott sie uns vorstellt. Was hat Gott also getan? Er hat uns selig gemacht, heißt es. Er hat uns errettet. Wie Menschen, die auf einem Schiff dem Untergang geweiht waren. Oder der Mensch, der im Sumpf untergeht und aus eigener Kraft umso mehr er strampelt, umso mehr geht er unter. Und plötzlich kommt da diese Hand und sie wird ihm gereicht und holt ihn raus. Das Dilemma, diese dunkle Nacht, Tod aufgrund unserer Schuld und Sünde, ohne Hoffnung auf Erlösung und Befreiung von Gottes Zorn zu leben, wird auf einmal durchbrochen. Warum? Weil Gott gnädig ist, weil er errettet, weil er uns selig macht. Großartig. Das ist die Botschaft, die wir als Christen verkündigen. Gott macht Sünder, die tot sind, selig. Er erweckt sie zu neuem Leben. Welch herrliche Botschaft. Aber es wird noch besser. Nicht nur, dass er uns aus Gnaden, aus dem See des Todes hervorgeholt hat. Es ist dieselbe Gnade, die uns am Leben erhält. Und es ist dieselbe Gnade Gottes, die uns tagtäglich vor seinem Zorn bewahrt und die uns tagtäglich vor seinem Gericht beschützt. Und es ist die Gnade, mit der er uns in Jesus Christus begegnet hat, die uns eines Tages in die Arme unseres himmlischen Vaters trägt. Und es ist diese Gnade, warum wir eines Tages in seinem Thronsaal stehen werden, wo wir gemeinsam ihn loben und ihn ehren und anbeten werden. Gott selbst greift ein und macht uns selig. Hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Wir kennen den Spruch alle, oder? Hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Er kommt nicht aus der Bibel, er stammt von den alten Griechen. Und nichts greift die Gnade Gottes mehr an. Nichts. Denn Gnade bedeutet, dass Gott handelt, wo wir völlig unverdient nichts verdient haben von dem. Dass Gott handelt und uns etwas beschenkt. Alles andere ist ein Angriff gegen die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes leuchtet dort hell und klar, wo die düstere Hoffnungslosigkeit am dunkelsten ist. Und dieses Bild malt uns Paulus vor Augen. Aber er bleibt da nicht stehen. Deswegen sollten auch wir dort nie stehen bleiben. Was hat Gott uns denn nun geschenkt? Wir waren tot, Gott hat uns aber mit Christus lebendig gemacht. Wir waren tot, Gott hat uns aber mit Christus auferweckt. Wir waren tot, Gott hat uns aber mit Christus eingesetzt im Himmel. Waren jetzt Zitate aus dem Abschnitt, den wir gelesen hatten. Drei geschichtliche Ereignisse aus dem Leben Jesu, die wir unter der Bezeichnung Auferstehung, Himmelfahrt und Einsetzung kennen. Der Unterschied ist nur, dass Paulus hier nicht von Christus spricht. Paulus spricht hier von dir und mir, die wir an Jesus Christus glauben. Du und ich, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind auferweckt worden, wir sind lebendig gemacht worden und wir sind eingesetzt worden. Er spricht hier nicht von unserem Lehrer, sondern er spricht von uns Jüngern. Er spricht nicht vom ewigen, heiligen Sohn Gottes, sondern vom begnadeten, aus dem Tod gerissenen Sündern. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir leben, dass wir auferweckt worden sind und dass wir jetzt schon eingesetzt worden sind im Himmel? Wir sind eins mit Christus. Was hat sich also geändert im Vergleich zu vorher, wo wir tot waren? Wir gehören nun zu einem neuen Volk, zu Gottes Volk. Ein Volk, das in Christus ist. Wir haben jetzt schon an Christi Auferstehung, Himmelfahrt und Einsetzung teilgehabt. Im Himmel, wo die geistlichen Mächte wirken. Davon spricht Epheser 3, Vers 10 und 6, Vers 12. Wo Christus herrscht, davon haben wir in 1, Vers 20 gelesen. Im Himmel, wo Gott uns in Christus Jesus gesegnet hat. Epheser 1, Vers 3. Da hat er uns, Gläubige, auch mit Christus eingesetzt. Davon lesen wir gerade jetzt. Worauf sitzen wir also? Im Endeffekt auf Thronen. Wir sind Königskinder. Wir sind Kinder, denen Gott ein neues Leben geschenkt hat, einen Sieg geschenkt hat. Wir waren tot und nun sind wir lebendig. Wir waren versklavt und nun sind wir Königskinder. Und warum? Weil wir uns selbst geholfen haben, wie es uns das Sprichwort sagt. Hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Nein, ein Wort, Gnade. Gnade. Wenn du über deine Erlösung nachdenkst, woran denkst du? Oh, ich wünsche es uns so sehr, dass es das Gleiche passiert, wie es mir in den vergangenen Tagen passiert ist. Ich unterhielt mich mit einem unserer Täuflinge und ich fragte ihn, warum Petrus ihn in den Himmel lassen soll, wenn er in der Moment kommt. Und er schwieg und antwortete dann kurz und bündig in einem Wort. Gnade. Amen. Gnade. Gott handelt nicht, weil wir ihn zum Handeln veranlasst haben, sondern er handelt, weil er es wollte. Aus seiner Barmherzigkeit heraus, 2 Vers 4. Aus seiner Liebe heraus, Vers 4b. Aus seiner Gnade heraus, Vers 5 und Vers 8. Aus seiner Güte und Freundlichkeit heraus, Vers 7. Wir verdienten den Zorn Gottes. Wir waren tot, wir waren hilflos, wir waren unfähig. Weshalb also hat Gott gehandelt? Weil er es wollte. Aus reiner Barmherzigkeit, aus reiner Liebe, aus reiner Gnade und aus reiner Güte. Nur die Gnade Gottes, Gottes unverdientes Wohlwollen, konnte uns retten. Als der Rektor der Universität Cambridge in England, Reverend Paul Gibson, in den Ruhestand trat, wurde zu seiner Verabschiedung ein Gemälde enthüllt. In seiner Dankesrede brachte er seine Komplimente für den Künstler zum Ausdruck und sagte, in Zukunft werden die Betrachter nicht fragen, wer ist dieser Mann auf dem Gemälde, sondern wer hat dieses Porträt gemalt. Deswegen reden wir von Gnade. Denn Vers 7 sagt uns, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Gott hat uns begnadigt, damit in Zukunft niemand über irgendetwas anderes reden möge, als über ihn allein. In Zukunft werden die Menschen nicht davon reden, was für tolle Christen wir waren, sondern sie werden Gott preisen, dass er Tote zum Leben erweckt hat. Sie werden Gott preisen und wir werden Gott preisen, dass aus unserer Hoffnungslosigkeit auf einmal Hoffnung hervorkam. Dr. Königstein wird vielen kein Begriff sein, ein paar Menschen hier schon. Ist für mich ein ganz besonderer Arzt. Denn seine Fähigkeiten haben dazu beigetragen, dass mein Vater heute noch seine Beine dran hat. Wenn ich meinen Vater sehe, dann denke ich häufig an den Arzt. Und ich danke Gott, dass es diesen Arzt gab, der sein Bein gerettet hat. Wir Gläubige sind die Beweisstücke von Gottes großer Allmacht und Trophäen seiner Gnade. Wenn wir einander anschauen, sollten wir den Schöpfer umso mehr danken und preisen. In uns sind wir verdorbener und schlechter, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Aber in Christus sind wir geliebter und angenommener, als wir es jemals uns hätten erträumen lassen können. Das ist die Botschaft der Gnade. Wir wurden gerettet, wir wurden begnadigt. Und dies, so heißt es dann in Vers 8, durch Glauben. Gottes Gnade ist das unverdiente, kostenlose Geschenk. Glauben, das demütige Vertrauen darauf, dass wir das in Anspruch nehmen, was Gott uns geschenkt hat und schenken möchte. Unsere gesamte Erlösung ist ein Geschenk, ist Gottes Gabe. Aus Gnade, durch Glauben durften wir die Erfahrung der Erlösung machen. Es ist Gottes kostenloses Geschenk an dich und an mich. Es ist nicht unsere Leistung, nicht aus euch, so heißt es im Text. Und es ist nicht unser religiöser, frommer Lebensstil, nicht aus Werken. Wir dürfen Gott allein rühmen, denn es ist sein Geschenk an uns. Gott wird sich diesen Ruhm in Ewigkeit nicht nehmen lassen. Auch nicht von uns, die wir heute schon seine Kinder sind. Pfaue sind schöne Tiere, nicht? Ich kann mich noch sehr genau an meine erste Begegnung mit einem Pfau erinnern. Ich weiß auch nicht warum, aber wahrscheinlich hat mich dieses Tier sehr imponiert. Ich weiß, dieses Tier muss mit seinen Federn größer gewesen sein als ich zu dem Zeitpunkt. Ein Tier voller Stolz und Anmut. Kein Gläubiger wird mit dem Stolz eines Pfaus im Himmel herumstolzieren können. Und kein Gläubiger sollte hier auf Erden mit dem Stolz eines Pfaus herumstolzieren. In Ewigkeit werden wir Gott gerade dafür loben, dass dort, wo kein Leben war, Gott Leben schenkte. Wir werden ihn dafür loben, dass dort, wo keine Hoffnung war, Hoffnung einzog. Dass dort, wo wir nichts mehr tun konnten, er etwas tat und in unser Leben trat. Und mit Vers 10 schließt Paulus dann seine Gedanken hier ab. Und am Ende sagt er noch einen ganz wichtigen Satz, um ein großes Missverständnis zu vermeiden. Er sagt, wir sind sein Werk. Gut, das haben wir ein Stück weit schon verstanden. Wir sind sein Meisterwerk, wir sind sein Kunstwerk, wir sind Gottes Werk. Erinnerungen tun uns aber immer gut. Geschaffen in Christus Jesus. Auch das ist nicht wirklich neu, nicht wirklich, aber doch ein bisschen. Denn geschaffen ist das gleiche Wort, was im Endeffekt die Schöpfung aus dem Nichts beschreibt. Er hat uns geschaffen. Unsere Errettung ist eine Neuschöpfung. Wir wurden zu guten Werken geschaffen. Und das ist dann doch ein neuer Gedanke in diesem Abschnitt. Gute Werke gehören zu einem Christenleben dazu. Aber nicht als Grundlage für unsere Errettung, sondern als Konsequenz und Beweis der Errettung. Wir wurden nicht aus Werken gerettet, so sagt es uns Vers 8, sondern zu guten Werken, das sagt uns Vers 10. Gute Werke, die wir uns nicht ausdenken müssen, sondern die Gott schon zuvor bereitet hat. So heißt es hier. Werke, die Gott schon zuvor bereitet hat. Von Ewigkeit her hat Gott für uns einen Weg vorbereitet. Einen Weg hat er Werke vorbereitet, heißt es hier, die wir tun sollen, worin wir wandeln sollen. Ja, es gehört dazu, dass wir als Kinder Gottes nun zu guten Werken und zu Gottes Ehre leben. Aber wie können wir anders? Wie können wir anders leben, wenn wir uns bewusst werden, dass wir, die wir tot waren, nun leben, weil er uns dieses Leben geschenkt hat? Wir können gar nicht anders als gute Werke tun zu seiner Ehre. Vom Tod zum Leben, Gottes Geschenk der Auferstehung. Als Menschen waren wir tot, wir waren versklavt und wir waren verdammt. Paulus und Gott lassen uns hier keinen Raum für Illusionen. Paulus weigert sich, auch nur etwas zu beschönigen. Wir waren tot und lebten in Übertretungen und Sünden, aber nun wandeln wir in guten Werken. Der Kontrast ist spürbar. Nun wandeln wir in guten Werken. Der Pessimismus musste dem Optimismus weichen, die Hoffnungslosigkeit der Hoffnung, der Tod dem Leben. Wenn du heute auch nur zwei Ausdrücke mitnimmst, dann lass es sein, aber Gott aus Vers 4 und aus Gnaden in Vers 5 und 8. Denn Gott hat Toten das Leben geschenkt. Ich möchte mit zwei Einladungen abschließen. Wir werden gleich ein Lied singen, ein gemeinsames Lied. Ich hatte den Wunsch gehabt, dass wir gleich dieses Lied singen, O Gnade Gottes, wunderbar. Amazing Grace, das ist die deutsche Version davon. Und wenn dir heute bewusst geworden ist, dass du bis zu diesem Moment immer noch mit Stolz in deinem eigenen Leben gelebt hast, weil du zu Gott gekommen bist, weil du ein heiliges Leben führst, dass du voller Stolz auf deine eigenen Werke schaust und dieser Stolz noch nicht gebrochen worden ist, dann lass es heute nicht so weitergehen. Wenn wir gleich dieses Lied singen, brich diesen Stolz, sing dieses Lied bewusst mit, denn wir können dieses Lied nicht singen, ohne uns einzig und allein auf die Granate und die Kraft Gottes zu konzentrieren. Bring es zu Jesus. Du hast nichts anderes zu bringen als Dankbarkeit. Nichts haben du und ich zu bringen. Nimm dir Zeit, um deine Beziehung zu Gott neu zu ordnen, auf dass du bereit bist, zu guten Werken zu leben, zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Deine Heiligung, dein Leben als Christ wird zutiefst davon beeinflusst, wie du zu diesen ersten drei Versen stehst und zu dieser gesamten Erlösung insgesamt. Aber die zweite Einladung, die ich aussprechen möchte, richtet sich an die, denen heute vielleicht zum ersten Mal bewusst geworden ist, wovon Paulus hier spricht, die noch nicht dieses neue Leben haben. Wenn du dich heute deiner Verdammnis stellen möchtest, dann komme gleich beim nächsten Lied nach vorne. Geh nicht nach Hause, ohne das Geschenk der Erlösung in Demut anzunehmen. Aus Glauben, aufgrund der Gnade Gottes, werden wir gerettet. Die Verdammnis und der Tod wurden besiegt. Willst du leben auf ewig? Gottes Gnade ist wunderbar groß, auch heute. Vom Tod zum Leben, Gottes Geschenk der Auferstehung. Amen. Wir singen das Lied.